Wenn Sie nacheinander alle Briefe des Apostels Paulus lesen, machen Sie schnell eine Entdeckung. Fast alle haben ungefähr den gleichen Aufbau. Grob gesagt, vorne Lob, hinten Tadel. Das dicke Ende kommt dann jeweils nach. Zuerst das Evangelium, die frohe Botschaft und dann die Ermahnung, das jetzt auch zu leben. Tatsächlich jene Nachfolge auch anzutreten, diesem Evangelium zu entsprechen. Und wer weiß, vielleicht spiegeln diese Briefe damit etwas wider, was fest zu unserem Menschsein gehört. Das Gute lassen wir uns ja noch gerne zusprechen. Die Gnade, die Vergebung, den Trost, die Ermutigung. Aber das Gute dann selbst zu praktizieren, noch mehr es sogar weiterzugeben an unsere Mitmenschen, ist dann alles andere als selbstverständlich. Wohltaten empfangen, dafür sind wir bereit, aber Wohltaten austeilen, eher nur bedingt. Zuwendungen empfangen, immer mit Vergnügen, am besten ohne Ende, aber Zuwendungen austeilen, eher zurückhaltend, vielleicht sogar knauserig und stets natürlich wohl überlegt dosiert. Also müssen wir immer wieder freundlich daran erinnert werden und sogar auch mal im scharfen Ton ermahnt werden. Und das, obwohl wir es doch eigentlich wissen, beten wir nicht fast täglich das Vaterunser und vergib uns unsere Schuld. Und diese Erfahrung der Vergebung soll jetzt auch Auswirkungen haben auf unsere Lebenshaltung anderen gegenüber, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Von wegen. Schon in den ersten Generationen war es wohl nötig, daran erinnert zu werden. Deshalb also in den Briefen zuerst das Evangelium, dann aber auch die Ermahnung. Und unser heutiger Predigttext steht im hinteren Teil des Epheserbriefes. Und Sie ahnen jetzt bestimmt schon, was Sie dort erwartet. Ich lese das Ende des 4. und die ersten 2 Verse des 5. Kapitels. Der Apostel schreibt: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen auch abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringt denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und als Opfer. Ging es Ihnen gerade ähnlich wie mir, als ich den Text Anfang der Woche zum ersten Mal las? Ich ertappte mich beim Lesen geradezu dabei, wie ich mich selbst bewertet und taxiert habe. Etwa in dieser Weise, na, da bin ich vielleicht im Plus, aber da sieht es jetzt eher schlecht aus. Hier kann ich noch bestehen und dort falle ich grandios durch. Ja, vielleicht ging es Ihnen genauso. Und vermutlich, so deute ich jedenfalls diese Aufzählung des Apostels, vermutlich hatten die Christen damals in Ephesus vor fast 2000 Jahren mit denselben Themen zu kämpfen wie wir heute. Auch sie waren nämlich nicht so, wie sie sein sollten. Oder wie es so schön heißt in dem kleinen schwäbischen Spruch, wenn nur alle so wäret, wie ich sei sott. Ja? Das hier hat nämlich etwas mit dem zu tun, was ganz tief zu uns gehört, wie wir geprägt wurden, was wir womöglich von klein auf in uns tragen, an inneren Abgründen, an Wunden, an die zu Verhärtungen und Verbitterungen führten, an schlechten Erfahrungen, die wir irgendwann gemacht haben. Eben an all dem, was einen Menschen immer auch ausmacht, auch wenn er noch so gern ein anderer sein möchte. Und wer innerlich hart und unerbittlich ist, der schafft es dann auch nicht, Milde zu zeigen. Er legt harte Maßstäbe an, mit denen er sein Gegenüber beurteilt. Und wer Neid in sich trägt, weil er vielleicht einst als Kind groß geworden ist mit der Angst, im Leben zu kurz zu kommen, zu wenig geliebt und zu wenig beachtet und so fort. Eine solche Grundhaltung des Neides wird auch den Mitmenschen eben nur wenig Gutes gönnen. Verhaltensforscher wissen heute nur zu gut, wie sehr unser Handeln eben nicht nur von unseren Gedanken, sondern auch von unseren Gefühlen geleitet wird. Und diese Gefühle sitzen so viel tiefer. Sie lassen sich nicht einfach umprogrammieren. Sie machen uns aus, bestimmen dann das, was wir tun, wie wir reden, wo wir verletzlich sind und vor allem auch, wo wir andere dann verletzen wollen. Unbewusst und doch erschreckend. Und deshalb würde ich jetzt gerne den Apostel fragen, wie stellst du dir das eigentlich vor? Du hast ja recht mit den Defiziten, die du mir jetzt hier vor Augen hältst, aber du weißt doch auch, wie oft ich eigentlich anders sein will, als ich es dann bin, wenn es drauf ankommt. Und wie stellst du dir das vor? So einfach lassen sich doch jene tiefsitzenden Gefühle, ja inneren Abgründe nicht loswerden. Wie kommen wir da raus aus dem Dilemma, mein lieber Apostel? Nun könnte man erwarten, er würde sagen, dann versuch's halt wenigstens. Das Leben ist ein Kampf. Und letztlich kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass du diesen Kampf gewinnst. Hauptsache, du gibst ihn nicht auf. Wie Sie wissen, war ich ziemlich oft in Israel und dort wird man immer wieder angesprochen, was man denn sei, Jude, Muslim oder Christ. Das sind die Kategorien, die dort eine große Rolle spielen. Und einmal hörte ich, wie einer tatsächlich gefragt wurde, na, bist du Christ? Und der antwortete, ich versuch's. Und mir ist da jene Denkstruktur aufgegangen, in der so viele das Christentum einordnen. Christlicher Glaube als ein Ideal, das man nun vor sich hat und das man mit so und so viel Prozent erfüllen möchte. Und entscheidend ist eben der Versuch, dran zu bleiben. Ich zeige das mal mit dieser Skizze. Ich habe alle meine künstlerischen Fähigkeiten zusammengebracht. Hier ist das Ideal, das man vor sich hat und das man jetzt mit so und so viel Prozent erfüllen möchte. Und ich lege ständig den Vergleich an und kontrolliere, wie viel Prozent ich denn schon geschafft habe. Und wenn ich besonders gewissenhaft bin, stelle ich diese Frage dann auch vor Gott und überlege mir, wie viel Prozent ich denn schaffen muss, damit es für Gott reicht. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich begriffen habe, dass diese Struktur gar nicht zum Evangelium von Jesus Christus passt, sondern eher zum Evangelium von Johann Wolfgang von Goethe. Wer immer strebend sich bemüht, den wollen wir erlösen. So singt am Ende des Faust der Engelschor. Nehmen Sie das bitte mit. Das Geheimnis des Christentums liegt nicht in einem Lebensideal, das wir mit so und so viel Prozent nun erfüllen sollen, sondern das Geheimnis dieses Glaubens liegt an der Person, liegt in der Person, an die wir glauben. Und so ist es dann auch im Epheserbrief. Mein lieber Apostel, wie kommen wir da raus aus dem Dilemma, habe ich gefragt, aus diesem Teufelskreis, dass wir unsere eigene Prägung nicht loswerden können und ständig scheitern, dass der Bauch immer stärker ist als der Gedanke, dass die Gefühle unser Handeln leiten und nicht die Vernunft. Ja, und der Apostel hat tatsächlich geantwortet. in den letzten beiden Versen, die ich vorhin gelesen habe und die wahrscheinlich bei Ihnen ähnlich untergegangen sind wie bei mir, als ich es in der Vorbereitung zum ersten Mal las. Man ist ja auch noch zunächst ganz geflasht von jener Bilanz, die man ja persönlich ziehen möchte nach der Auflistung der Erwartungen, die da stehen. Aber jetzt schreibt er, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich für uns gegeben als Gabe und als Opfer. Ahmt nun Gott nach, folgt seinem Beispiel, heißt es auch in anderen Bibelübersetzungen. Klar, könnte man jetzt sagen, wir haben es da ja schon wieder, das große leuchtende Vorbild, das uns hingestellt und vorgehalten wird. So wie wenn die Eltern ihren Sohn, der das Zeugnis nach Hause bringt, gleich an den Klassenbesten erinnern. Oder was oft noch schlimmer ist, an das leuchtende Beispiel eines älteren Geschwisterteils. Mach's genauso, lern einfach, sei nicht so faul, dann schreibst du auch so gute Noten. Aber der Apostel meint es ganz anders. Ahmt nun Gott nach als seine geliebten Kinder. Darum geht es. Es geht beim Christsein gerade nicht um jene Struktur, die ich vorhin hochgehalten habe, um das Ideal und die Wirklichkeit. Es geht vielmehr um eine schon gegebene Wirklichkeit, die eine Veränderung nach sich zieht. Als seine geliebten Kinder. Du bist schon ein Kind Gottes. Du gehörst schon fest zu ihm. Und wenn dich jemand fragt, ob du Christ bist, ob du ein Kind Gottes bist, dann antworte nicht, ja, ich versuch's, sondern ja, ich bin's. Und ich möchte das leben, was ich längst bin. Und das ist tatsächlich mit Versuchen und auch manchem Scheitern gekoppelt. Im Römerbrief wird das sehr deutlich, wo Paulus die Kindschaft und die Knechtschaft einander gegenüberstellt. Der Knecht muss ja ständig darum kämpfen, seinem Herrn zu gefallen, sonst fliegt er ja womöglich raus aus dem Haus. Aber das Kind gehört zu dem Herrn. Und alles, was es lernt und wie es sich weiterentwickelt, ist Teil seiner Kindschaft. Genau wie alles, was es vermasselt oder womit es seine Eltern enttäuscht. Auch das gehört zu seiner Kindschaft hinzu. Deswegen konnte Luther auch mal sagen, sündige tapfer. Nicht im Sinne von, na, jetzt losgehen, los geht's, sündige tapfer, hol raus, was rauszuholen ist an Sünde. Nein, sondern sündige als einer, der weiß um seine Kindschaft, um seine Zugehörigkeit zu Gott. Du brauchst nicht ständig Angst zu haben, herauszufallen aus diesem gegebenen Status, dass du bereits Kind und Erbe bist, so wie es Paulus auch ausdrückt. Paulus sagt, ihr seid erwählt. Dahinter steckt der Vorgang einer Adoption, der in der Antike übrigens eine ganz große Rolle gespielt hat, gerade im Römischen Reich. Aber sowas gibt es ja auch bis heute, wenn Kinder mit einer furchtbaren Vergangenheit adoptiert werden und nach wie vor in sich böse Erinnerungen an die einstige Prägung tragen. Womöglich sind sie nach wie vor sogar traumatisiert, tragen in sich Verhaltensmuster, in denen sie gewissermaßen noch unter ihren Verhältnissen leben. Und dann denken und leben sie, im Bild gesprochen, immer noch den Jargon der Straße, obwohl sie doch längst als Königskinder in einem Schloss leben. Aber sie sind und bleiben Kinder, haben geradezu einen Rechtsanspruch auf die Liebe und Fürsorge ihrer Eltern. Sie sind nicht Diener, nicht Knechte, sondern Kinder. Merken Sie den Unterschied zu jener Struktur von Ideal und Realität, wo man versucht, eben einen bestimmten Prozentsatz zu überschreiten, damit man dazugehört? Ahmt nun Gott nach als seine geliebten Kinder, schreibt der Apostel. Wie lernen eigentlich Kinder? vor allem ganz zu Beginn als Neugeborene, als Säuglinge. Mir hat mal jemand erklärt, dass selbst das Lächeln erst erlernt werden muss von einem Kind. Es schaut einfach auf das Gesicht seiner Eltern, sieht die Eltern lächeln und irgendwann ahmt es das nach. Erst zufällig, weil das Gehirn eines kleinen Menschen ja noch unzählige Nervenbahnen entwickelt, Verknüpfungen herstellen muss. Zunächst ist das Lächeln noch ganz zufällig, aber dann merkt es, wie die Eltern jenes zufällige Lächeln mit Begeisterung und noch mehr Lächeln widerspiegeln. Und das führt dann zu einer zunehmenden Verstärkung dieses Lernvorgangs. Ja, jenes Lernen durch Nachahmen ist das ursprünglichste Lernen. Und wenn wir die Apostelworte im Epheserbrief im griechischen Urtext nachlesen, dann treffen wir dort auf das Wort Mimetai. Unser Begriff Mimik stammt davon ab. Der Apostel schreibt also, mimt Gott nach als die geliebten Kinder. Schaut auf ihn, wie ein Neugeborenes auf das Gesicht seiner Mutter schaut. Werdet Nachahmer Gottes im Schauen auf ihn und auch im Hören. Glauben zu lernen und einen glaubwürdigen Lebensstil zu lernen, ist also tatsächlich nicht nur eine Sache des Verstandes, sondern womöglich noch viel mehr ein auf Gott Vertrauen hinschauendes Einüben und Erkennen. Ein sensibilisiert zu werden für Gottes Herz, spüren, wie es schlägt, zu erkennen, wie es unablässig auf der Suche ist, wie sein Herz ohne Maß und ohne Ende um uns wirbt, wie er sich uns vorstellt als der Hirte, der keine größere Freude kennt, als das Verlorene zu finden, das Verletzte zu verarzten. In solchen Geschichten des Neuen Testamentes wird der Schlag und der Takt des Herzens Gottes hörbar. Hier wird gewissermaßen auch das Antlitz Gottes sichtbar, das uns so zärtlich und liebevoll ansieht wie eine Mutter, die in die Wiege eines Neugeborenen schaut. Gott ansehen, weil er uns ansieht. Seine Mimik und Gestik, seine Worte und seine Taten. Und das verinnerlichen, so wie ein Neugeborenes all das verinnerlichen muss, was ihm helfen wird, Vertrauen ins Leben zu gewinnen. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder, werdet Nachahmer, deren Herz etwas vom Himmel widerspiegelt. Und das Zweite, und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben. Auch hier lohnt sich ein Blick auf den griechischen Urtext, denn da steht, wandelt in der Liebe, geht umher in der Liebe. Der Apostel hat offenbar einen Raum vor Augen, in dem man umhergehen kann. Wandeln, also schlendern, spazieren gehen in diesem Raum der Liebe. Ja, einen Raum kann man auch einrichten, ihn möblieren, ihn gestalten und schmücken. Im Raum der Liebe soll all das Platz finden, was zur Liebe gehört. Schönes und Hilfreiches, Anregendes und Weisheitliches. Wie zum Beispiel auch das Hohelied der Liebe, das heute Abend in unserem Konzert bedacht wird. Der Raum der Liebe gehört gestaltet, möbliert. Und dazu gehört auch Kultur. Ich bin froh, dass wir sie hier auch gottesdienstlich erleben können. Paulus gelingt es mit seinem tollen Bild vom Raum der Liebe, in dem wir wandeln können, die Liebe von ihrer reinen Gefühls- und Bauchsteuerung auch ein Stück zu befreien. Denn der Affekt aus dem Bauch heraus ist nicht alles. Und er soll auch nicht das letzte Wort haben. Aus dem Bauch kommt nicht nur die Liebe, sondern auch der Hass. Nicht nur die Großzügigkeit, sondern auch der Geiz. Und wenn Paulus in seinen Mahnungen diese ganzen Dinge jetzt beim Namen genannt hat, die wir alle kennen, die Lüge, die Wut, die Verbitterung, die Verleumdung, dann sagt er ja, auch das wird zu eurem Leben gehören. Aber wenn du das erlebst und seine Macht spürst, dann geh bewusst in den Raum der Liebe hinein. Er gehört Jesus Christus. Dem, dessen Liebe darin ihren Ausdruck findet, dass er sich für uns dahingegeben hat. Er hat sein Leben gegeben für euch, auch für eure Wut und eure versteckte Bosheit, eure Schuld, sagt er damit. Sucht diesen Raum auf, der von Jesus Christus geprägt ist. Und ihr werdet Veränderung erleben. Eine heilsame Korrektur hin zur Liebe, die den anderen eben nicht nur aus dem Bauch heraus beurteilt, sondern ihn durch die Augen Jesu Christi wahrnimmt. Ich komme zum Schluss. Gott nachahmen, lernen und immer neu und regelmäßig spazieren gehen im Raum der Liebe Christi. Diese Hilfe zu einem gelingenden Leben gibt uns der Apostel hier an die Hand. Probieren Sie es doch einfach aus. Nicht um dadurch den Versuch jetzt zu starten, ein Christ zu sein, ich versuch's, sondern aus der schon gegebenen Realität, ein Kind Gottes zu sein, das nun heranreifen darf. Amen.